Jetzt gehen wir weiter zur Trinität. Okay, was die Trinität betrifft, also die Dreieinigkeit Gottes. Okay, wir glauben an Gott den Vater, wir glauben an Christus seinen Sohn und wir glauben an den Heiligen Geist der Wahrheit. Okay, wir glauben, wir sind Monotheisten, aber wir glauben an die Trinität. Das bedeutet, wir glauben, dass es ein Wesen Gott ist, aber drei Personen. Okay, die sind zwar gleichgestellt, aber nicht übergeordnet einer dem anderen. Okay, und das ist ganz wichtig, dass man das versteht, weil für ein menschliches Verständnis ist es so, dass ein Sohn ist ja immer niedriger gestellt wie der Vater. Okay, aber wir müssen verstehen, dass Sohn Gottes ist kein biologischer Begriff. Das ist kein biologischer Begriff in der Bibel. Es ist ein messianischer Begriff. Ein messianischer Begriff, es ist ein Titel. Okay, das heißt, dass wir ein Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, haben schon in Ewigkeit Bestand. Sie waren schon immer und werden immer sein. Okay? Und nur weil sie andere Aufgaben haben, heißt es nicht, dass der eine dem anderen überstellt ist. Nein, sie haben in Übereinstimmung und freiwillig hat sich jeder für die Aufgabe gestellt, die er erledigt. Deswegen wirst du zum Beispiel der Heilige Geist. Viele Moslems würden sagen, okay, weil den Argumenten müssen wir dann doch nachgeben, dass Jesus Gott ist, weil biblisch gesehen müssen wir es doch sagen, dass er Gott ist, wenn es die Bibel geht, aber der Heilige Geist. So, und das ist das, was das Verständnis ist. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es nicht, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ganz genau, sondern an wen? Ganz genau, auf Jesus. Auf Jesus. Er wird Jesus verherrlichen. Er wird uns lehren in die ganze Wahrheit, die wir empfangen haben von Jesus. Es ist ja nicht mal die Aufgabe des Heiligen Geistes, es ist das, was wir verstehen müssen. Aber weil es nicht seine Aufgabe ist, heißt es nicht, dass er untergeordnet ist oder unterm Vater, unterm Sohn. Nein, die sind eins. Er übernimmt eine andere Aufgabe. Eine Aufgabe bedeutet nicht gleich Position. Nur weil du eine andere Aufgabe übernimmst, heißt es nicht, dass du eine andere Position, okay? Zum Beispiel die Ise und ich als Leiter einer Gemeinde, wir sind gleichgestellt, aber sie übernimmt andere Aufgaben wie ich. So, möglicherweise predige ich öfters wie sie und sie ist öfters Leiter des Gebets wie ich. So, wenn du denkst, dass Predigen gesegneter, gesalbter ist wie Beten, dann wirst du automatisch denken, ich bin sozusagen der Übergeordnete. Aber das ist nicht so. Sondern wir haben andere Aufgaben. Und Aufgabe bedeutet nicht gleich Unterschiede in der Position. Und das ist, was wir verstehen müssen hier oben. Sohn Gottes ist kein biologischer Begriff, dass der Vater den Sohn gezeugt oder geschaffen hat. Nein, der Sohn, der war schon immer da und ist nicht geschaffen, sondern es ist ein messianischer Begriff, das ist ein Titel dafür, was er für uns tut. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Sure 519, das ist etwas, das solltet ihr euch merken. Sure 519. Und wenn Allah sprechen wird, O Jesus, Sohn der Maria, hast du zu den Menschen gesprochen, nehmet mich und meine Mutter als zwei Götter neben Allah. Wird er antworten, heilig bist du, nie konnte ich das sagen, wozu ich kein Recht hatte. Hätte ich es gesagt, du würdest es sicherlich wissen. Du weißt, was in meiner Seele ist, aber ich weiß nicht, was du im Sinn trägst. Du allein bist der Wisser der verborgenen Dinge. Hier seht ihr es. Die einzige Interpretation der Dreieinigkeit, die der Koran hat, ist Vater, Jesus, Maria. So, Moslems werden dann sagen, ja, aber Allah zu der Zeit hat sozusagen zu der aktuellen Situation gesprochen. Im Sinne von, dass damals, es gibt christliche Gruppen um Mekka oder ich weiß nicht, ob das jetzt in Mekka oder in Medina diese Sure entstanden ist, aber haben die Christen die Maria als Gott angebetet? Nie in der Geschichte der Christenheit ist sowas erwähnt worden. Das heißt, dass der Verfasser des Koran einfach keine Ahnung hatte, was die Dreieinigkeit eigentlich ist. Es ist einfach so. Hier steht es, Koran in der Sure 500, was ist es, 119? 519 steht. Sagt Allah zu Jesus, Jesus, hast du den Menschen jemals gesagt, sie sollen dich und deine Mutter als Götter neben Allah nehmen? Das ist die einzige Trinität, die der Koran kennt, und er ist falsch. So, dann das nächste ist, dass Moslems oft sagen, ja, Trinität, dieser Begriff Dreieinigkeit, den gibt es ja gar nicht in der Bibel. Wie könnt ihr dann an die Dreieinigkeit glauben? Den Begriff gibt es ja gar nicht in der Bibel. Okay, das ist das Nächste. Dreieinigkeit ist kein Begriff, den man benutzt. Dreieinigkeit ist nur ein Wort, das wir benutzen, um die Dreieinigkeit, das Wesen Gott zu beschreiben. Okay, so. Jesus hat nie Gott gesagt. Das muss er auch nicht, weil das damals auch nicht üblich war. Okay, wenn du von einem Chinesen heute Nein aus seinem Mund hörst, dann zeig ihn mir bitte, weil den müssen wir dann in ein Regal stellen. Weil es von der Kultur her, von der Kultur ist es sozusagen anstößig, für einen Chinesen Nein zu sagen. Wenn du mit ihm verhandelst, wird er sagen, ja, wir werden sehen, wir denken darüber nach, aber was er meint ist Nein. Weil Nein zu sagen ist unhöflich. So, nur weil er Nein nicht sagt, heißt es, dass er Nein nicht meint? Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Und so ist es. Jesus muss gar nicht sagen, ich bin Gott. Das war auch gar nicht möglich. Aber hey, die Pharisäer wollten ihn töten, weil sie sagen, du erhebst dich zum Gott. Das bedeutet, die Kultur und die Sprache und die Linguistik damals waren eine ganz andere wie heute. Okay? Das ist was komplett anderes. So, aber was? Es gibt Tawhid. Das ist unheimlich wichtig bei den Moslems. Tawhid bedeutet die Einzigartigkeit Gottes. Es gibt nur einen Gott. Das ist unheimlich. Das ist ein Fundament. Ohne Tawhid gibt es keinen Islam. Weil Tawhid bedeutet Einzigartigkeit Gottes. Okay? So. Das musst du wissen. Tawhid, das ist sozusagen eine Dogma bei denen. Tawhid steht nicht ein einziges Mal im Koran. Ganz genau. Tawhid steht nicht im Koran. Heißt es, dass Gott nicht einzigartig ist? Nein, weil im Koran wird die Einzigartigkeit Gottes beschrieben. So, aber dieser Beschreibung haben sie einen Namen gegeben und das ist Tawhid. Und sie glauben an Tawhid, die Einzigartigkeit Gottes. Es gibt nur einen Gott, es gibt keine Götter neben ihm. Tawhid, Tawhid, Tawhid. Das ist unheimlich wichtig, das zu verstehen, weil die Shahada, das ist einer der Säulen im Koran, das ist sozusagen das Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis, das heißt, La ilahu illa Allahu. So Moslems würden sagen, Hirwa ist zu Moslem bekehrt worden. Weil normalerweise, wenn du das sagst, bist du Moslem geworden. Okay, aber glaub mir, Allah ist nicht mein Gott. Okay, aber das ist sozusagen Shahada. Das ist das Glaubensbekenntnis, das wichtig ist. Und du darfst es nicht in einer anderen Sprache sagen, du musst es im Arabisch sagen. So, auch wenn du es nicht verstehst. Das ist ganz wichtig. Du musst es im Arabisch sagen. Weil wenn du es im Arabisch nicht sagst, wirst du nicht zum anderen. Und das heißt, du tust bezeugen die Einzigartigkeit, du bezeugst Tawhid. Und ohne Tawhid gibt es keinen Islam. Aber Tawhid ist kein Begriff im Koran. Aber Tawhid wird beschrieben. So, Dreieinigkeit ist kein Begriff in der Bibel. Aber sie wird beschrieben. Das heißt, dieses Argument ist wiederum, so darfst du nicht argumentieren, schneidest du dir wieder ins eigene Fleisch. Ganz einfach. So, aber das ist wichtig zu wissen. Tawhid. Es gibt 5 Säulen im Islam. Die erste ist Shahada, das Glaubensbekenntnis. Okay? Und es muss im Arabisch sein. La ilahu illa Allahu. Okay? Und ich bin trotzdem kein Moslem. Zweite, Salat. Okay? Salat ist das Pflichtgebet. Pflichtgebet. Wieder das nächste. Wie oft muss ein Moslem beten? 5-mal. Und wisst ihr, wie oft es im Koran drin steht, wie oft man beten muss? 3-mal. Wieso beten sie dann 5-mal? Weil es in den Hadithen drin steht. Es steht in den Hadithen drin. Koran sagt nur 3-mal. Aber in den Hadithen steht 5-mal. Und sie beten 5-mal. Also ist Salat, ist zweite Säule. Dritte Säule ist Zakat. Okay? Und die dritte Säule, Zakat, ist das Almosen geben. Okay? Vierte Säule ist Saum. Und zwar Fasten im Monat Ramadan. Und dann das meiste, was die meisten Menschen kennen, ist fünftens Hajj, die Pilgerfahrt oder die Pilgerreise nach Mekka. Okay, das sind die 5 Säulen des Koran, des Islam, sorry. So, und das ist mit dem Tawhid, ist interessant, weißt du? Dreieinigkeit, an dem hängen sie sich auf. Dreieinigkeit steht nicht in der Bibel, wie könnt ihr Dreieinigkeit glauben und so weiter. Kannst du ganz normal sagen, glaubst du an Tawhid? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weißt du, die kennen sie. Ja, und dann sagen sie, ja, auf jeden Fall, weil das ist vom Propheten Mohammed. Und dann sagen sie, Friede sei mit ihm. Jedes Mal, aber dann halt auf Arabisch, ich kann es leider nicht. Jedes Mal, wenn Mohammed erwähnt wird, dann kommt er an, Friede sei mit ihm. Okay, und wie? Salah Salam. Okay, Friede sei mit ihm und so weiter. Aber Tawhid steht auch nicht im Koran. Und trotzdem ist es ein Grundfundament im Islam. So, Sure 41,6. Sprich, ich bin nur ein Mensch wie ihr, das sagt Jesus. Mir ward offenbart, dass euer Gott ein einiger Gott ist. So seid aufrichtig gegen ihn und bittet ihn um Verzeihung und wehe den Götzendienern. Sie nennen uns Götzendiener, aber weil sie die Dreieinigkeit nicht verstehen. Sie verstehen die Dreieinigkeit nicht. 1. Korinther 8,4. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Hier ist es. Wir glauben nicht an drei Götter. Wir glauben an einen Gott, der aber drei Personen ist. So ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin. Und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Dieses Wort Herr ist Kairos. Kairos wird nur für Gott benutzt. Dann Juden glauben an einen einzigen Gott. Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr allein oder der Herr ist einer. Wir glauben an einen Gott. Doch zu sagen, dass Gott einen Sohn hat, oder dass es drei Götter gibt, ist Schirk. Okay, Schirk ist S-H oder S-C-H-I-R-K. Schirk bedeutet, das ist die nicht verzeihliche, unverzeihliche Sünde. Okay, das heißt, wir sind alle Schirk. Für uns gibt es keine Erlösung. Okay, wir sind alle Schirk. Und was der Koran über Schirk, uns Schirk sagt, ist nicht schön. Okay, viele werden sagen, Koran ist, oder das ist das, was die Politik auch sagen. Die haben keine Ahnung vom Koran. Islam ist eine Religion des Friedens. Okay, wenn der Islam, nehmen wir es mal an, Islam ist eine Religion des Friedens, dann haben die ein Riesenproblem mit der Umsetzung. Ehrlich, entweder ist es einfach nicht schön klar dargestellt im Koran, oder wir haben ein Riesenproblem. Wisst ihr, dass in den 10 gefährlichsten Nationen der Welt, das ist eine Statistik, die jetzt rausgekommen ist, 10 gefährlichsten Nationen der Welt, wenn du sie zusammennimmst, wisst ihr, wie hoch der Schnitt von Moslems drin ist? 78,6%. Und wenn du die 10 sichersten Nationen der Welt nimmst, wisst ihr, wie viel Prozent Moslems da drin sind? 2,2. So, ich als Politik- und Sozialwissenschaftler verstehe natürlich, dass gewisse Statistiken, man muss da auch gewisse Hintergründe uns anschauen, aber trotzdem ist es schon sehr bemerkenswert. Okay, sehr bemerkenswert. Wenn der Koran, wenn der Islam wirklich eine Religion des Friedens ist, dann haben die ein Problem mit der Umsetzung, das müssen wir verstehen. Dann musst du sagen, okay, zeig mir im Koran und in der Geschichte der Menschheit, dass das bestätigt. Wir haben es nicht. Wir haben es einfach nicht. In 1400 Jahren haben sie es echt nicht geschafft. Aber hier wollen uns dann irgendwelche Politiker sagen, dass es eine Religion des Friedens ist, die keine Ahnung davon haben. Zeig mir bitte in den letzten 1400 Jahren, zeig mir im Koran, zeig mir in den Hadithen, dass Koran eine Religion des Friedens ist. Es ist eine Religion des Friedens, wenn alle Moslems wären. Ja, wirklich. Aber das ist ja, weißt du, das ist unmöglich, das wird nicht passieren. Das Friedensreich besteht aus Christen. Naja, wir müssen ein bisschen schneller machen. Okay. Na, lass mich schauen. Wir müssen ein bisschen schneller machen. Okay, dass ein Unterschied in der Aufgabe nicht auch ein Unterschied in der Überlegenheit bedeutet, haben wir auch schon gemacht. Okay, schaut mal das an. Machen wir hier weiter. Muslime glauben, dass Jesus von einer Jungfrau zur Welt gebracht wurde. Sure 3,59. Muslime glauben, beziehungsweise der Koran sagt, dass er der Messias ist. Sure 3,45 steht drin. Der Koran, Muslime glauben, dass Jesus das Wort des Allah ist. Sahih al-Bukhari wieder in den Hadithen, Buch 65, Hadith 4712. Sure 287 sagt, dass Jesus den Heiligen Geist hatte. Wobei sie, wenn im Koran der Heilige Geist drin steht, glauben sie, dass es der Engel Gabriel ist. Sure 349, dass Jesus Wunder getan hat und sogar Tote auferweckt hat. Sure 355, dass Jesus sogar in den Himmel aufgestiegen ist. Hadithe von Sahih al-Bukhari wieder, Buch 1, Hadithe 425, und dass er wiederkommen wird. Eine Sache, die sicherste Sache auf der ganzen Welt ist, die sicherste Sache in der Geschichte der Menschheit, dass sogar die größten Kritiker des Christentums sagen, es gibt einen, der heißt Bart Ehrman, der hat ein Buch geschrieben, der historische Jesus. Das ist ein Atheist, das ist der größte Kritiker derzeit auf der Erde, der größte Kritiker des Christentums. Er sagt, das sicherste Ereignis in der Geschichte, von dem wir hundertprozentig sicher sagen können, dass es wirklich geschehen ist, obwohl er kein Christ ist, sondern Christentum, ist die Kreuzigung. Dieses Ereignis ist das Einzige, was der Koran verneint. Wisst ihr, was drinsteht, was passiert ist bei der Kreuzigung? Dass Jesus ausgetauscht wurde. Durch jemanden, der den Anschein macht, als würde er so aussehen. Und alle gedacht haben, es ist Jesus, aber es war gar nicht Jesus. Manche sagen, es war Judas. Manche sagen, es war Barnabas. Okay? Das sicherste Ereignis in der Geschichte der Menschheit, auf der Grundlage der Wissenschaft von Manuskripten, auf der Grundlage der Wissenschaft von historischen Büchern, ist die Kreuzigung Jesus Christi. Nicht die Auferstehung, weil an die muss ja glauben. Ist die Kreuzigung, dass es ein Ereignis war, das hundertprozentig geschehen ist, ist das, wo der Koran sagt, ist nie passiert. Es gibt, wissen wir so, du alles über Bord werfen. Eine Katastrophe. Das Problem ist, wenn Jesus gekreuzigt ist, aber er ist ja bei Allah und er wird ja wiederkommen, muss bedeuten, dass er ja nicht gestorben ist. Jo, aber wenn er gestorben ist, muss er auferstanden sein. Und das ist ein großes Problem. Deswegen musst du die Kreuzigung verleugnen. Auch wenn die Geschichte es sagt, Allah weiß es besser. Hallo? Was ist denn das für ein Argument? Katastrophe. Eine Geschichte. Aus den Hadithen, ihr werdet sie lieben. Am Tag des jüngsten Gerichts, wie es dann aussehen wird, sagt er, die Sonne kommt immer näher und die Menschen werden unheimliche Schmerzen haben und irgendwann werden sie sich sagen, lasst uns hingehen zu jemandem, der für uns vor Allah Fürbitte tut, für uns einsteht. Und dann werden sie sich sagen, lasst uns, einige werden sagen, geht zu Adam. Dann werden sie zu ihm kommen und sagen, du bist der Vater der Menschen. Allah hat dich mit seinen eigenen Händen geschaffen und seinen Geist in dich gehaucht und hat den Engeln geboten, sich vor dir niederzubeugen. Bitte, steh für uns ein vor deinem Herrn. Siehst du nicht, in welchem Zustand wir sind? Dann wird Adam ihnen antworten, heute ist mein Herr zornig, so zornig, wie er es noch nie zuvor war und wie es nie wieder sein wird. Er hat mir geboten, nicht vom Baum des Lebens zu essen, aber ich war widerspenstig gegen ihn. Ich selbst. Was bedeutet, ich muss mich um meine eigenen Probleme kümmern. Geh zu jemand anderem, geh zu Noah. Und dann würden sie zu Noah gehen. Oh Noah, du bist der erste Gesandte Allahs zu den Menschen und Allah hat dich zu einem denkbaren Sklaven genannt. Bitte steh für uns ein vor deinem Herrn. Siehst du nicht, in welchem Zustand wir sind? Dann wird Noah ihnen antworten. Dann wird Noah ihnen antworten. Heute ist mein Herr zornig, so zornig, wie es noch nie zuvor war und wie es nie wieder sein wird. Ich hatte nur eine Möglichkeit, Fürbitte zu tun und dieses habe ich bereits für mein Volk gesprochen. Ich selbst. Was wiederum bedeutet, ich muss mich um meine eigenen Probleme kümmern. Geh zu jemand anderem. Geh zu Abraham. Dann würden sie zu Abraham gehen. O Abraham, du bist Allahs Botschafter und sein Gahil aus den Völkern der Erde. Bitte steh für uns ein vor deinem Herrn. Siehst du nicht, in welchem Zustand wir uns befinden? Dann wird Abraham ihn antworten, heute ist mein Herr zornig, so zornig, wie es noch nie war und wie es nie wieder sein wird. Ich habe dreimal gelogen. Ich selbst. Geh zu jemand anders. Geh zu Mose. Dann würden sie zu Mose kommen und sagen, O Mose, du bist Allahs Botschafter und Allah hat dich erhöht über alle anderen aufgrund der Botschaft. Und weil du mit Allah von Angesicht zu Angesicht gesprochen hast, bitte steh für uns ein vor deinem Herrn. Siehst du nicht, in welchem Zustand wir uns befinden? Dann dann wird Mose ihn antworten, heute ist mein Herr zornig, so zornig, wie er es noch nie war und wie er es nie wieder sein wird. Ich habe eine Person ermordet, die ich nicht erschlagen sollte. Ich selbst. Geh zu jemand anderes, geh zu Jesus. Seht ihr hier, jeder erwähnt eine Sünde von sich. Und jetzt sagt er, geht zu Jesus. Dann würden sie zu Jesus kommen. Oh Jesus, du bist Allahs Botschafter und sein Wort, das er der Maria schickte. Hier, Jesus ist das Wort Gottes. Und du bist eine überlegene Seele und du sprachst bereits zu den Menschen, als du noch in der Wiege warst. Okay? Bitte, steh für uns ein vor deinem Herrn. Siehst du nicht, in welchem Zustand wir sind? Und dann steht, pass auf, dann wird Jesus ihnen antworten. Heute ist mein Herr zornig, so zornig, wie es noch nie zuvor war und wie es nie wieder sein wird. Jesus wird aber keine Sünde erwähnen, aber er wird sagen, ich selbst. Geht zu jemand anderes, geht zu Mohammed. Jesus erwähnt nicht eine einzige Sünde, weil Jesus sündlos ist. Aber dann sagt er, aber ich bin es nicht würdig, vor Gott zu stehen und für euch einzustehen. Geht zu Mohammed. Und dann sagt er, dann würden sie zu Mohammed kommen und sagen, oh Mohammed, du bist Allahs Botschaft und der letzte Prophet. Und Allah vergab dir deine ersten und letzten Sünden. Bitte steh für uns ein vor deinem Herrn. Siehst du nicht, in welchem Zustand wir uns befinden? Dann fügte der Prophet hinzu, dann werde ich unter den Thron Allahs kommen und mich vor meinem Herrn niederwerfen. Dann wird mich Allah zum Lobpreis und zur Herrlichkeit führen, wie es mit niemandem zuvor tat. Dann wird gesagt werden, O Mohammed, erhebe dein Haupt und sprich meine Gefolgschaft. O mein Herr, meine Gefolgschaft, O mein Herr, es wird gesagt werden, O Mohammed, lass diese deine Gefolgschaft, die keine Einträge haben, durch ein Tor wie das Tor des Paradieses eintreten, das zu meiner Rechten ist. Und diese werden ihre Tore mit dem restlichen Volk teilen. Der Einzige, der sündlos ist, ist Jesus. Und trotzdem soll Jesus nicht würdig sein, einzustehen. Aber wir wissen, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es ist Jesus Christus. Auch das hier besteht dir. Sogar Mohammed war ein Sünder. Einen einzigen, der nicht Sünder ist, steht in ihren Hadithen. Und es akzeptiert jeder Moslem. Jeder Moslem. Okay. Jesus ist Gott. Johannes 20, 28. Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt? Glückselig sind sie, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. So, sie sagen, ja, aber Jesus hat nicht gesagt, dass er Gott ist. Aber Jesus hat auch kein Problem gehabt, dass man ihn Gott nennt. Jesus hat kein Problem gehabt, dass man ihn Gott nennt, weil er Gott war. Jesus rügt Thomas nicht mal, sondern er tut ihn sogar, was? Er sagt sogar, er preist ihn für seine Aussage. Jesus ist Gott. Römer 9, 5, denen die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Jesus empfängt Anbetung in Hebräer 1, 6 bis 8, in Matthäus 2, 11. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Matthäus 14, 33. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Du siehst immer und wieder vor Jesus werfen sie sich nieder. Wenn das ein Mensch wäre, dürfen sie es nicht. Woher weiß ich es? Apostelgeschichte 10, 25. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sagt, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Wenn Jesus nur ein Mensch gewesen wäre, hätte er das Gleiche gesagt. War er aber nicht. Er war Gott. Titus 2, 13 bis 14, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Was ist er? Gott und Heiland. 2. Petrus 1, 1, Petrus muss es wissen. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleichen kostbaren Glauben haben, mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Jesaja 6, 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Apostelgeschichte 20, 28. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch sein eigenes Blut. Wer spricht hier? Gott. Und Immer und immer und immer wieder. Dann Kolosser 2, 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Offenbarung 8, 1, 8, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Wer ist das Alpha und Omega? Wir wissen es alle. Es ist Jesus. Johannes 5, 18, darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannten und sich so selbst Gott gleich machte. Johannes 10, 30, ich und der Vater sind eins. Vers 33, die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen der Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus muss nicht sagen, er ist Gott. Aber das, was er gesagt hat, bestätigt er, dass er Gott ist. Und sie wollen ihn steinigen. Und weiter und so weiter und so weiter. Jetzt gehen wir zum Heiligen Geist über. Der Heilige Geist, über den werden wir nicht so viele Sachen lesen, dass er Gott ist. Aber warum? Weil er eine andere Aufgabe hat. Der Heilige Geist hat nicht die Aufgabe, sich zu verherrlichen. Der Heilige Geist hat nicht die Aufgabe, die Aufgabe, sich groß zu machen. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns zu heiligen. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, Jesus zu verherrlichen. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns in die Wahrheit hineinzuführen. Der Heilige Geist ist keiner, der kommt und sagt, ich bin Gott. Nein, weil er die andere Aufgabe angenommen hat. Eine andere Aufgabe, was nicht bedeutet, dass er unter dem Vater und Sohn ist. Nein, er ist gleichgestellt, hat aber eine andere Aufgabe übernommen. Es ist nicht seine Bestimmung, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Seine Aufgabe ist es, Jesus zu verherrlichen. Wie der Sohn die Rolle des Erlösers und leidenden Dieners einnahm, so hat der Heilige Geist die Rolle des Heiligen Geistes eingenommen, der Jesus verherrlicht und uns heiligt. So nahm der Heilige Geist die Rolle des Anwalts und der Person an, die uns heiligt. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass er kein Es ist, also kein Ding ist, sondern er ist eine Person. Wir sehen Apostelgeschichte 13, 12. Würden sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Wer spricht? Ein Es kann nicht sprechen. Dieser Stuhl ist ein Es. Kann nicht sprechen. Ein Ding kann nicht sprechen. Eine Kraft kann nicht sprechen. Wenn wir sagen, der Heilige Geist ist eine Kraft. Elektrizität kann nicht sprechen, hat brutal viel Kraft. Eine Kraft kann nicht sprechen. Ein Ding kann nicht sprechen. Ein Stuhl, ein Baum, ein was weiß ich, kann nicht sprechen. Nicht mal das Mikro kann sprechen. Ich spreche durchs Mikro. Wenn der Heilige Geist ein Es oder eine Gewalt oder eine Kraft wäre, was er auch ist, aber er ist eine Person. Immer und immer wieder. Wir sehen, dass er sogar Dinge verteilt, wie er gerne hätte. 1. Korinther 12. Er verteilt Gaben. Und dann, der Heilige Geist ist Gott. Warum? Weil wir es sehen an seinem Wesen. Psalm 139, 7 und 8. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Betete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Allgegenwart, allgegenwärtig. Du und ich sind nicht allgegenwärtig. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig. Das ist was? Das ist ein Wesen von Gott. Der Heilige Geist ist allwissend. 1. Korinther 2, 10 bis 11. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Er ist allwissend. Er war sogar aktiv in der Schöpfung. 1. Mose 1, 2 und Psalm 134. Er ist in der Gottheit eingeschlossen. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie in den Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wurde, warte mal, schaut mal diese Geschichte. Apostelgeschichte 5, 3 bis 4. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Wen hat er belogen? Den Heiligen Geist. Vers 4. Blieb es nicht dein, wenn es verkauft blieb und weiß nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Johannes 14, 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir wissen, wo der Vater ist. Wir wissen, wo Jesus ist. Aber hier sagt Jesus, wir, der Vater und der Sohn, wir werden gemeinsam bei euch bei uns Wohnung halten. Wie? Durch den Heiligen Geist. Weil sie eins sind. Wo der Geist ist, da ist der Vater und da ist der Sohn. Johannes 14, 15 bis 16. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sein wird. Dieses Wort anderen ist allos. Was bedeutet einen der gleichen Art? Und Jesus ist Gott. Also ist der Heilige Geist Gott. Weil es gibt nur drei dieser Art. Hebräer 10, 15 bis 17. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist, wer spricht hier? Das bezeugt uns der Heilige Geist. Es spricht der Heilige Geist. Dies ist der Bund, den ich für euch errichten werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr. Kurios. Das ist der Heilige Geist. Kurios ist immer nur verwendet für Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Beten wir den gleichen Gott an wie die Moslems? Nein. Schaut mal, viele werden diesen Koran zitieren. Koranvers zitieren. Sure 29, 46. Und streitet nicht mit dem Volk der Schrift. Das sind wir. Es sei denn in der besten Art. Doch streitet überhaupt nicht mit denen von ihnen, die ungerecht sind. Und sprecht, wir glauben an das, was zu uns herabgesandt und was zu euch herabgesandt ward. Und unser Gott und euer Gott ist einer. Und ihm sind wir ergeben. Der Koran sagt, wir beten den gleichen Gott an. Aber wisst ihr, was meine Bibel sagt? Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Wir beten nicht den gleichen Gott an. Auch wenn uns jemand sagt, wir beten den gleichen Gott an, sage ich Halleluja. Jesus ist König, Herr und Gott. Lasst uns zusammen beten. Dann werden sie zurückschrecken und sagen, nein. Aber mein Wort sagt, wenn du den Sohn leugnest, hast du den Vater auch nicht. Ach, dann geht's nicht. Deswegen, wir beten nicht den gleichen Gott an. Lasst uns jetzt rübergehen zur Koran und zu der Bibel. Wichtig, vorhin habe ich gesagt, der Unterschied der Überlieferung. Die Verbreitung der Bibel war eine freie, selbstständig und nicht kontrollierte Überlieferung in einer Umgebung der Verfolgung. Das ist ganz wichtig. Dass wir die Bibel haben, alles, was die haben, es war eine freie Überlieferung in einer Umgebung der Verfolgung. Das ist krass. Aber der Koran, die Verbreitung des Korans war eine kontrollierte Überlieferung in einer Umgebung, in der es keine Verfolgung gab. Der Koran wurde andererseits selbst gewaltsam verbreitet. Das sind mega Unterschiede. Die Übermittlung der Bibel war eine freie, selbstständige und nicht kontrollierte Überlieferung. Niemand hat mit seiner Hand über der Überlieferung gewacht. Niemand hat gesagt, nein, das. Nein, so wie ich jetzt erzähle und ihr aufschreibt und rausgeht und die Nachricht verbreitet, so wurde es verbreitet. So, dass es aber dann bei so vielen Fragmenten und so vielen Zeugen Fehler gibt. Und das ist das, was die Moslems sagen. Pass auf, die Moslems sagen, dass unsere Bibel korrupt ist. Warum? Sie sagen, in den Fragmenten gibt es 138.000 Worte. Aber in diesen 138.000 Worten gibt es 400.000 unterschiedliche Varianten. So, das klingt erstmal voll krass. Das heißt, jedes Wort hat drei Bedeutungen oder was? Das klingt voll krass. Weißt du, wenn die das so sagen. Aber was es eigentlich bedeutet ist, dass wenn ich hier ein Diktat zitieren würde, hätten wir, keine Ahnung, möglicherweise 50 Varianten. Warum? Manche von euch kennen die Komma-Regel nicht. Manche von euch wissen nicht, ob man was mit Doppel-S oder mit scharfen S schreibt. Manche von euch, ja, das ist wirklich so. Das ist so. Aber wenn du alles zusammennimmst, wird es trotzdem eine Einheit sein. Der Sinn dessen wird nicht verändert sein. Weil wir alle wissen, was da drin steht. So, nur weil ein Komma fehlt, heißt es nicht, dass es verändert ist. Das Ding ist, möglicherweise haben haben kein Komma gesetzt, aber dafür 55 haben Komma gesetzt. Dann nimmst du die einfach zusammen und dann weißt du, okay, hey, wir wissen, was die Wahrheit ist. Ist doch normal. So, das Ding ist, was Muslime oft sagen, ist, ja, aber vieles, ihr wisst ja gar nicht, was mehr rausgenommen wurde und so weiter. Nein, pass auf. Und das ist das brutale Weisheit, was ich mal gehört habe. Die Bibel und die Schriftstücke, die wir haben, die aus der Antike sind. Und die Bibel ist ein antikes Buch. Ihr wisst aber, Koran ist kein antikes Buch. Das ist ganz wichtig. Die Bibel ist ein antikes Buch. Koran ist ein frühmittelalterliches Buch. Das ist ein Unterschied. Okay? Und das heißt, dass unsere Überlieferung 800 Jahre bereits überliefert wurde. Genau, bevor der Koran überhaupt irgendwo zusammengeschrieben worden ist. So, viele sagen, ja, aber woher wisst ihr? Und sie wollen uns weismachen, dass die Bibel oder beziehungsweise die Manuskripte ist wie ein tausendteiliges Puzzle. Und sie sagen, ja, bei euch fehlen ganz viele Puzzleteile. Und wenn Puzzleteile fehlen, dann ist es natürlich schwierig, das ganze Bild zu sehen. Aber die Bibel ist nicht so. Wisst ihr, wie die Bibel ist? Die Bibel ist ein tausendteiliges Puzzleteil, ja. Aber wir haben nicht 950 Puzzleteile, sondern wir haben 1020 Puzzleteile. Was bedeutet, wir haben 20 Puzzleteile zu viel. Aber wenn du zu viele Puzzleteile hast, bei einem tausendteiligen Puzzle, ist es ganz einfach zu sehen, welche Puzzleteile falsch sind. Und dann, was machst du damit? Schmeiße weg. Und so ist es mit der Überlieferung der Bibel. Es ist ein großer Unterschied. Wenn Puzzleteile fehlen würden, dann ist es schwierig. Aber bei uns fehlen gar keine Puzzleteile. Bei uns, wir haben zu viele Teile, weil es einfach mit der Zeit auch Leute gab, die unterschiedliche Sachen so geschrieben haben. Aber wenn du 1010 Puzzleteile hast für ein tausendteiliges Puzzle, dann ist die, hey, zu finden, welche 10 Puzzleteile falsch sind, ist ein Klacks. Ist ein Klacks. Deswegen lasst euch nicht überzeugen, dass bei uns Teile fehlen. Bei uns fehlen keine Teile. Wir haben zu viele Teile. Aber wenn man zu viele Teile hat, ist es ganz einfach zu definieren, welche Teile falsch sind. Ganz einfach. Diese Varianten, 400.000 Varianten. Das heißt, hier, wenn ich hier ein Diktat sagen würde, hätten wir möglicherweise 80 Varianten. Und trotzdem sagen alle das Gleiche aus. Und so ist es mit der Bibel. 99%, pass mal auf, 99% dieser Varianten haben in keinster Weise einen Einfluss auf die Bedeutung. Okay, 99%, das ist so, du schaust dir an, er hat ein Komma vergessen. Oder schaust dir an, statt 3 LSS hat er halt 2 S. Weißt du, also, das ist so, weißt, niemand sagt, dass das eine, weißt du, das ist eine Katastrophe. So, das heißt, wenn wir also 400.000 Varianten haben und 99% davon kannst du wegschmeißen, bleiben noch 4.000 übrig. So, aber von diesen 4.000, wenn du diese dir anschaust, kannst du 2.000 erstmal den Hasen geben, okay? Weil sie in keinster Weise eine Auswirkung auf die Bedeutung haben. So, dann haben wir noch 2.000. Um uns das mal vorzustellen, was bedeutet das 2.000? Wir haben 2 Millionen Seiten. In diesen 2 Millionen sind 2000 Varianten drin, wo wir sagen würden, okay, hey, das ist echt ein Unterschied. Das bedeutet, auf jeder sechsten Seite ist möglicherweise ein Buchstabe zu viel oder zu wenig drin. Aber diese Varianten sind nirgends, was mit Theologie zu tun hat. Sondern diese Varianten sind da in Bereichen, die in keinster Weise Jesu Herrschaft, Ekklesia, Göttlichkeit und so weiter beeinflussen. Nicht in keinster Weise. All die theologischen Sachen, wo sich viele aufhängen, haben damit nichts zu tun. Das heißt, jede sechste Seite in der Bibel ist eine Variante, wo du sagst, okay, jetzt müssen wir mal gucken. So, wir Christen, wir tun das ja nicht mal verstecken. Schaut euch in der Bibel, eure Bibel an. Da könnt ihr unten sehen. Spätere Handschriften fügen hinzu. Weißt du, wir sind nicht so, wo wir denken, ah, das dürfen niemand erkennen, weil sonst glauben wir. Nein, nein, wir sind so frei. Es ist eine freie Überlieferung. Wir sind so frei, euch zu sagen. Wir sind so frei, jedem zu sagen, wo es Unterschiede gibt, aber die haben keinerlei Bedeutung auf unseren Glauben. Das ist ganz wichtig. Hast du sowas im Koran? Im Koran wirst du sowas nicht finden. Die sind halt, wenn der Koran möglicherweise 700, 800 Jahre später entstanden ist, sind sie noch immer 1000 Jahre im Rückstand, wie wir das handhaben. Im Koran findest du sowas nicht, weil die keine Textkritik haben. Sie haben keine Kritik an ihrem Text, am Koran. Wir, sehr wohl. Wir gehen voll offen damit um. Hey, auf jeden Fall. Spätere Handschriften fügen das hier hinzu. So, aber hat keine Bedeutung auf unsere Theologie. Aber wir sind so frei und gehen offen damit um. Warum? Wir glauben, dass Gott allgegenwärtig und allmächtig ist und über seine Schrift wacht. Das hat der Kalif nicht geglaubt. Schaut mal, wie, Wenn du zum Beispiel den alexandrinischen Text, das ist sozusagen ein Text aus der Antike über die Bibel, einer der Fragmente, und wenn du den byzantinischen nimmst, das sind so zwei Texte, die sind so weit auseinander wie keine anderen Texte, okay, die über das Gleiche sprechen. Aber wenn du Hebräer 6, 3 bis 20 dir nimmst, was in beiden sozusagen drin ist, hast du drei geringfügige Unterschiede zu sehen, die keinerlei Auswirkungen auf die Bedeutung haben. Aber das sind die zwei Manuskripte, die so weit auseinander sind, wie keine anderen Manuskripte bei uns, die wir haben. Weißt du, so, diese Argumente, dass wir so viele Sachen und so weiter, das ist so, weißt du, wenn du Textkritik verstehst, wenn du dir Gedanken machst, was es ist, sind das Argumente, die kannst du den Hasen geben. Okay? Wir haben zwei, wenn es nötig ist. Oder sie sagen, können wir mal HDMI bei uns hier anmachen? Oder es wird gesagt, ja, der Koran hat keine Unterschiede. Ich zeige euch zig Unterschiede im Koran und in unterschiedlichen Übersetzungen. Sogar im Koran und in den Suren von einem geschrieben Unterschiede. Schaut mal. Einfach. Warte mal. Ist es da? Schaut mal. Sure, wir nehmen Sure 7, 8 bis 81. Und wir entsandten Lot, das ist die Geschichte von Lot, okay? Hier spricht Gott. Okay, das ist ja Gott. Gott spricht im Koran. Das ist kein Mensch oder sowas, der eine Geschichte erzählt, weil das haben wir ja in der Bibel zum Teil. Sondern es ist Gott, 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 Gott. Aber ich glaube, Gott hat so manchmal Probleme der Erinnerung dann. Sure 7, 80. Und wir entsandten Lot, da er zu einem Volke sprach, wollt ihr eine Schandtat begehen, wie sie keiner in der Welt vor euch je begangen hat. Ihr naht Männern in Begierde anstatt Frauen. Ja, ihr seid ein ausschweifendes Volk. Sure 26, 165. Naht ihr unter allen Geschöpfen Männern und lasst eure Frauen, die eure Herr für euch geschaffen hat? Nein, ihr seid ein Volk, das die Schranken überschreitet. Warte mal, gleiche Geschichte. Das ist die gleiche Geschichte im selben Buch von einer Person geschrieben. Weißt, wenn es mehrere Personen wären, würde ich sagen, okay, weil wir haben Evangelien. Und das ist ja deine Ehe. Herr, wie? Vier Evangelien? Wozu braucht ihr vier? Drei sind synoptisch. Das heißt, die kannst du miteinander vergleichen und sagen, wozu brauchst du drei Evangelien? Wenn das von Gott war, brauchst du nur eins. Nein, wir wollen euch unterschiedliche Sichtweisen zeigen. Okay? Wenn ich euch eine Geschichte erzähle, wird jeder von euch etwas anderes reinschreiben und alles ist trotzdem richtig. Aber hier spricht ein und derselbe. Da haben wir ein Problem. Das ist ein Problem. Weil wenn es ein und derselbe ist, der muss ein und dasselbe sagen, jedes Mal. Und Sure 27, 54 bis 55. Und gedenke Lot, da er zu einem Volk sprach, wollt ihr wissentlich Schändlichkeit begehen? Warte mal, hier ist eine Frage, aber hier ist eine Aussage. Wollt ihr eine Schandtat begehen, sagt er hier. Und hier, naht ihr unter den Männern, Frauen, dass die Schranken überschreitet? Hier ist eine Aussage, hier ist eine Frage, hier ist eine Frage und hier ist wieder eine Aussage. Lot, ihr begeht eine Schändlichkeit. Was hat er jetzt gesagt? Allah. Hat er jetzt gefragt? Oder hat er ausgesagt, eine deklarative Aussage. Versteht ihr hier den Unterschied? Wollt ihr, das ist eine Frage, wollt ihr eine Schandtat begehen? Aber hier sagt er, ihr begeht eine Schändlichkeit. Ja, warte mal. Was meint er jetzt? So viele sagen, ja, der Koran ist perfekt. Schaut mal, mit dem Koran drin, hier, vier unterschiedliche Suren, gleiche Geschichte, vier unterschiedliche Arten, wie es gesagt wird. Ja, wenn es Gott ist, dann muss es doch exakt, weil das ist ja Allah. Das ist ja Allah. Wenn er es einmal sagt, dann wird er sich doch wohl erinnern, was er gesagt hat und wie es wirklich war. Aber hier benutzt er unterschiedliche Worte für die eine und dieselbe Sache. Wenn es Allah ist, das ist ein Unterschied. Oder schaut mal hier. Oder über den Fall Satans und wie Gott ihn aus Eden vertreibt. Sure 7, 13. Er sprach, hinab mit dir von hier. Es ziemt sich nicht für dich, hier hoffärtig zu sein, hinaus, denn du bist wahrlich der Erniedrigte einer. Und Sure 38, 77. Gott sprach, so geh hinaus von hier, denn du bist ein Ausgestoßener. Das ist vor allem wichtig, weil das Worte Allahs sind. Es sind unterschiedliche Worte. Was hat er jetzt zu Satan gesagt? Beides hat er bestimmt nicht gesagt. So, das ist so. Die wollen uns, weißt du, viele müssen sagen, ja, der Koran ist perfekt. Da gibt es nicht so Unterschiede wie bei euch in der Bibel. Das Problem ist, das ist ein größeres Problem wie bei uns. Wir haben synoptische Evangelien, also die kannst du vergleichen, Matthäus, Markus und Lukas. Die werden immer verglichen und oft stehen Unterschiede drin. Warum? Weil jeder eine andere Sicht auf die Situation hat. Ich stelle hier einen Elefanten in den Raum. Du stehst vorne, ich stehe hinten, der andere steht links. Was werden wir erzählen? Jeder was anderes. Du wirst von seinem Rüffel erzählen, du wirst von seinen Füßen erzählen, ich werde von seinem Hinterteil erzählen. So. Und was stimmt? There you are. Aber hier haben wir ein Problem, weil hier ist nur eine Person, die erzählt. Und wenn die aber Unterschiede sagt, dann ist es unglaubwürdig. Naja. So. Nein. So. Und wir haben einfach solche Sachen, die im Koran drin sind, okay? Diese euch aber nicht sagen, weil sie uns verunsichern wollen. Und das siehst du immer wieder, weißt du? Weil sie geben einfach in diesen Geist einfach so diese und du bist dann, weil du dich nie damit befasst hast. Aber wenn du dich anfängst damit zu befassen, dann ist das in Lappalien, okay? Schaut mal, wie der Koran überliefert wurde. Das ist jetzt mal ganz, ganz wichtig. Und zwar 650 nach Christus soll es anscheinend erst den ersten vollständigen Koran gegeben haben. Und das ist aus der Sunna, wieder von Sahih al-Bukhari. Und zwar im 66. Buch der Sunna, im Kapitel 59. Okay? Und die Überschrift ist die Verzüglichkeit des Koran. Und das ist jetzt mein letztes. Ist ein bisschen länger. Abu Bakr As-Siddiq ließ mich holen, als die Menschen von Yamama gefallen waren. Das ist ein Kampf, in dem die Moslems sozusagen involviert waren, beziehungsweise die Nachfolger von Mohammed. Ich ging los und fand Umar bin al-Khattab mit ihm sitzen. Abu Bakr sagte dann, Umar kam zu mir und sagte, die Verluste waren groß bei den Kura des Koran. Das sind diejenigen, die den Koran auswendig kannten. Am Tag des Kampfes von Yamama und ich fürchtete, dass es noch mehr Verluste unter den Kura auf den anderen Schlachtfeldern geben wird, woraufhin ein großer Teil des Koran verloren gehen würde. So, was ist hier? Sie haben Angst, dass der Koran verloren gehen wird. Aber sie sagen, ja, nee, wir brauchen keine Überlieferung. Aber hier bei dieser Geschichte siehst du, da ist ein Kampf und sie haben Angst, dass der Koran verloren geht. Und dann sagen sie, aus diesem Grund schlage ich vor, dass du, Abu Bakr, einen Befehl gibst, dass der Koran eingesammelt wird. Ich erwiderte, Umar, wie kannst du etwas tun, was der Apostel, also der Gesandte Allahs, Mohammed, nicht vermochte? Umar sagte, bei Allah, das ist ein gutes Vorhaben. Umar drängte mich, einen Vorschlag anzunehmen, bis Allah mir meine Brust oder das Herz öffnete und ich anfing, das Gute in dem Vorhaben Umars zu erkennen. Dann sagte Abu Bakr zu mir, du bist ein weiser und junger Mann und wir haben kein Misstrauen gegen dich. Du schriebst auch die göttliche Eingebung für Allahs Botschafter nieder. Aus diesem Grund sollst du auch nach den Fragmenten und Aufschrieben des Koran suchen und es in einem Buch zusammenfassen. Sie sagen, der wird auswendig gelernt. Wir brauchen sowas nicht. Aber schau mal, die Geschichte hier. Der Koran ist kurz davor, zerstört zu werden. Und sie erkennen es und sagen, geh du und sammel ihn ein. Du schriebst auch die göttliche Eingebung. Aus diesem Grund sollst du auch nach den Fragmenten und Aufschrieben des Koran suchen und es in einem Buch zusammenfassen. Bei Allah, wenn sie mir aufgetragen hätten, einen dieser Berge zu versetzen, wäre es für mich erträglicher, als den Koran einzusammeln. Dann sagte ich zu Abu Bakr, wie willst du etwas tun, was nicht mal Allahs Botschafter vermochte? Abu Bakr erwiderte, bei Allah, es ist ein gutes Vorhaben. Abu Bakr drängte mich weiter, diesen Vorschlag anzunehmen, bis Allah meine Brust, mein Herz öffnete, für das er bereits Abu Bakrs und Umars Brust, Herz öffnete. Dann fing ich an, nach dem Koran zu suchen und sammelte alles ein, was auf Palmblättern und Zweigen und kleinen weißen Steinen und von den Personen, die ihn auswendig gelernt hatten, bis ich den letzten Vers von Sure At-Tauba, das ist die Sure über die Buße, pass auf, bei Abi Kusaima al-Ansari fand, den ich sonst bei keinem anderen außer ihm fand. Willst du mich veräppeln? Hier ist ein Vers, der nur bei einer einzigen Person gefunden wurde. Und der ist im Koran drin. Niemand anders hat diesen Vers gehabt. Jeder Vers bei uns in der Bibel ist nicht bei einer Person nur gefunden worden, sondern bei zig. Wie kannst du glauben, wie kannst du vertrauen, dass dieser eine Vers, der nur bei einer einzigen Person gefunden worden ist, auch wirklich Gottes Wort ist? Kannst du nicht. Und jetzt pass auf, Das war 13 Jahre nach dem Tod von Mohammed. 13 Jahre nach dem Tod von Mohammed haben sie einen einzigen Vers gefunden, bei einer einzigen Person. Du willst mich veräppeln? Wie kann das das Wort Gottes sein? Wahrlich, ich, ein Gesandter aus eurer Mitte, zu euch gekommen. Es betrübt ihn, dass irgendjemand von euch verletzt oder und so weiter. Nein, nein. Danach verweilte bis zu seinem Tod das ganze Manuskript bei Abu Bakr, dann bei Umar und bis zu seinem Tod dann mit Hafsa, der Tochter des Umar. 18 Jahre später haben sie wieder einen Vers gefunden. Dieser Vers war: Unter den Gläubigen befinden sich Männer, die dem Gesetz Allahs treu waren. Sure Al-Ahzab. Als wir die Fragmente Manuskripte des Koran zu Kopien sammelten, übersah ich einen Vers aus Sura Al-Ahzab. Und auch nur bei einer einzigen Person gefunden. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist wirklich. Das ist eigentlich unglaublich. Dass du etwas im Wort Gottes reinnimmst, wo du nur einen einzigen Zeugen hast, wo doch so viele um Mohammed waren und ihn auswendig gelernt haben. Aber nur einer hat, beziehungsweise zwei, jeweils ein Vers. Das ist krass. Das ist unglaublich. Und dann gibt es Fragmente, die wirklich Unterschiede sagen. Es gibt Fragmente, und zwar, es gibt einen, satanische Verse habe ich zwar ein bisschen schon mal erwähnt. Okay, das müsst ihr euch noch sehen. Das müsst ihr euch noch anschauen. So, der Koran ist aufgebaut mit den Suren. HDMI brauche ich wieder. Der Koran ist aufgebaut mit den Suren und es fängt an. Sure 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Aber schaut mal. Der Koran wurde in zwei Gebieten aufgeschrieben. Okay? Und zwar einmal in der Zeit in Medina, wo sich Mohammed aufgehalten hat. Und dann der zweite Teil in der Zeit in Mekka. Okay? Und du würdest denken, du nimmst den Koran und fängst an zu lesen. Okay? Und das ist wie bei uns in der Bibel. Weil es schön aufgelistet. Es fängt mit Adam und Eva an und irgendwann bist du in der Offenbarung, weißt du, mit dem glorreichen Jerusalem. Und das ist einfach eine Geschichte, die ist fantastisch. Weißt du, die ist so wundervoll geschrieben, find mir sowas. Ey, lest Psalm 23, lest Psalm 112, lest das hohe Lied der Liebe. Sowas Fantastisches findest du im Koran definitiv nicht. Also es ist so wundervoll geschrieben, weißt du was, sowas findest du im Koran nicht. So, willst du den Koran chronologisch lesen, dann musst du ihn so lesen. Sure 96, 68, 73, 74, 1, 111, 81, 87, 92, 89, 93, 94, 103, 100, 108, 102, 107, 109, 105, 113, 114, 112, 53, 80, du springst hin und her. Wer kann das hier verstehen? Das kannst du nicht verstehen. Deswegen sagen die meisten Imame, dass du eigentlich den Koran gar nicht lesen sollst. Deswegen haben weniger wie 1% der Moslems haben den Koran gelesen. Erstens, weil er in Arabisch ist. Du musst den Koran eigentlich in Arabisch lesen. Aber über 80% der Moslems sprechen gar kein Arabisch. 1%. So, aber was sie machen, das ist das Krasse. Wenn du einen Moslem triffst, der wird dir Koranverse zitieren können. Und du bist so beeindruckt davon. Aber weißt du, was du machen musst? Hey, kannst du mir den Vers interpretieren? Wie? Nö. Das ist Allahs Wort? Nein, kann ich nicht. Niemand kann ihn interpretieren. Sondern du lernst ihn auswendig auf Arabisch, eine Sprache, die du gar nicht kennst. Warum? Weil du hast zwei Engel, links und rechts. Und wenn du den Koran zitierst, dann der Segensengel schreibt es auf. Deswegen zitierst du ständig den Koran, was du nicht verstehst und nicht interpretieren kannst, aber es ist ein Segen, der am Ende sozusagen zu deinem Vorteil genutzt wird. Wir sind jetzt gar nicht reingegangen, was der Koran über Frauen sagt und so weiter. Was auch interessant wäre. Was auch über... nächstes Mal, das ist wirklich, wisst ihr, das ist echt krass. So, aber weil wir uns nie damit befasst haben, wenn dann jemand kommen würde und irgendwelche Argumente vorbringt, die klingen krass und beeindruckend. Und wir fühlen uns so, boah, wir haben keine Ahnung von unserer Bibel. Manchmal so, der Koran ist 56% von unserem Neuen Testament, 13% von unserer ganzen Bibel. 13% von unserer ganzen Bibel ist der Koran. Und dann ist ich habe euch gesagt, wie ihr es lesen müsst. Hin und her hüpfen, hin und her, überhaupt einen gewissen Sinn und einen historischen Hintergrund zu verstehen. Das ist echt krass. Ja. Aber Halleluja, sogar sie glauben, Jesus ist das Wort. Er war mit dem Heiligen, hatte den Heiligen Geist, der von der Jungfrau wurde er empfangen. Er ist oben. Also all diese Sachen, er ist das Wort des Allah. Es fehlt nur eine Sache, die wichtigste. Er ist gekreuzigt worden. Und das ist das, was wir ihnen zeigen. Dass es einen Gott gibt, der für sie gestorben ist. Nicht einen Vertrag mit uns geschlossen hat, einen Bund geschlossen hat. Damit wir Sicherheit haben können, dass wir am Tag der Auferstehung dabei sind. Und nicht, wenn wir gestorben sind, vor Allah kommen und unsicher sind. Nein, wir werden in Jubelschrei, werden wir unserem Vater um den Hals hüpfen. Weil hier jemand, der selbst Gott ist, auf die Erde gekommen ist und sein Leben gegeben hat, weil sonst keine andere Erlösung hätte geben sollen können. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Amen.